guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 13. Dezember 2024 und das sind die Themen. Der Bürgerentscheid pro Dietenbach hat wissentlich mit falschen Fakten gearbeitet. Ein Update zur Lage. Der Digitalzwang diskriminiert Minderheiten und grenzt sie aus. Das Recht auf analoge Teilhabe gehört ins Grundgesetz. Das Freiburger Försterinnencafé ist derzeit im Exil und dringend auf Raumsuche. Und Assistenzhunde und Therapiehunde, was ist das überhaupt und was können und dürfen sie? Eine weitere Folge unserer Anti-Ableismus-Reihe. Heute scheint es ruhig zu sein im Diti, im besetzten Langmatt-Wäldchen. Positiv klingen die Nachrichten aus dem Ticker, aber in den letzten Tagen sah es ganz anders aus. Am gestrigen Donnerstag wurden im Langmatt-Wäldchen, wo eine Baumbesetzung noch immer die Rodung des letzten Baums des sogenannten Domani in der Rodungsschneise verhindert, 3 Personen festgenommen, die sich aus Angst vor Gefährdung durch die Polizei vom Baum entfernt hatten. Um schweres Gerät zum Baum zu bringen, wurde eine Art Straße zum Baum aufgeschüttet. Auch gab es schwere Verwüstungen, die Pflanzen und Tiere im Wald schwer und hart getroffen haben. Wir haben am Donnerstagnachmittag mit 2 PassantInnen gesprochen, die das Geschehen kritisch beobachteten.
Wie bewertet ihr, was hier vorgeht?
Es geht auf alle Fälle nahe, was hier in den letzten Tagen passiert ist. Und hat bei mir nachhaltige Auswirkungen, im Wesentlichen in 2 Richtungen. Das eine, dass mir immer wieder bewusst wird, unter was für Bedingungen der Bürgerentscheid für die, sag ich mal, Zustimmung der Bevölkerung für den Stadtteil entstanden ist, dass da wissentlich mit falschen Fakten hantiert wurde. Da hieß es, es fällt kein Baum, es entsteht überwiegend sozial bezahlbarer Wohnraum. Und was im Nachhinein, nachdem dieser Bürgerentscheid 60-40 pro Dietenbach ausgegangen ist, passiert ist, ist, dass, sage ich mal, vom Gemeinderat Fakten nachgereicht wurden, die, sage ich mal, dann gesagt haben, es müssen doch Bäume gefällt werden, es lässt sich doch schwerer finanzieren, die Wohnungen werden doch nicht so ganz günstig werden. Es wurde auch versprochen, entweder Dietenbach oder Nachverdichtung in Freiburg. Was ich seitdem in Freiburg beobachte, ist, dass massiv nachverdichtet wurde, obwohl der Stadtteil geplant ist. Ich habe Vertrauen dadurch in die Regionalpolitik von Freiburg gewaltig verloren. Weitere Erlebnisse von gestern. Heute war es nicht ganz so massiv. Sie haben gerade gesagt, dass heute 3 von den Baumhäusern aus Angst sozusagen das Baumhaus verlassen haben. Das war gestern eigentlich viel, viel schlimmer. Da ist unter den Augen der Polizei die Waldarbeiter so dicht an dem Baum, wo das Baumhaus drauf ist, dran vorbeigefahren mit schwerem Gerät, dass der Baum richtig gewackelt hat. Man muss sich das vorstellen, der Baum ist ungefähr 25 Meter hoch. Wenn der unten irgendwie ein paar Zentimeter wackelt, dann sind es oben ein paar Meter. Ja, man sollte sich da mal reinfühlen, was dann, glaube ich, in Menschen dort oben vorgeht. Heute sind die Baumaschinen wieder relativ nah daran vorbeigefahren und dementsprechend ist es komplett nachvollziehbar, dass die Menschen aus Eigenschutz runtergegangen sind. Es ist eine Person noch oben, die zweite Person hat sich rüber ins andere Baumhaus gerettet. Also von daher kann man bislang auch nicht von einer Räumung sprechen. Was gestern auch der Fall war, ist, dass ich habe Hochachtung bis gestern vor der Polizei. Dieses Bild hat sich hier aufgrund der Vorgehensweise gegenüber der Mahnwache, nicht den Baumbesetzern, sondern der Mahnwache, was Bürger aus den Stadtteilen hier sind, gewaltig verändert. Es wurde nur darauf, wurde sogar provozierend auf die Menschen zugegangen, um sozusagen den Kreis der Mahnwache zu zerbrechen. Das ist ihnen auch teilweise mit zwei lächerlichen Verhaftungen oder Festsetzungen gelungen. Es verändert Menschen nachhaltig, also bleibend.
Was sagen Sie denn dazu, dass jetzt in Freiburg, was als Green City gelabelt wird, trotzdem im Gemeinderat, dass da der Bebauungsplan jetzt auch kürzlich eigentlich ohne große Gegenstimmen durchgewunken wurde?
Also ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie man weiterhin von Green City sprechen kann. Ich finde es auch unsäglich, dass man von einem klimaneutralen Stadtteil spricht. Das ist vielleicht klimaneutral, wenn man den Startpunkt wählt, wenn der fertig ist. Was hier für Maßnahmen notwendig sind, das ist absolut nicht klimaneutral. Es muss 5 Meter aufgeschüttet werden. Das Material muss hergeschafft werden. Der Wald wird gerodet. Tiere werden hier vernichtet, muss man schon so nennen. Und das hat überhaupt nichts mit klimaneutral und mit Ökologie zu tun. Und deswegen finde ich Green City sehr heuchlerisch und ich schäme mich für Freiburg.
Ja, kann ich vielleicht noch ergänzend, letzte Woche kam dazu ein sehr interessanter Bericht in der Landesschau Baden-Württemberg. Da wurde berichtet, woher die CO2-Zertifikate stammen, damit es hier überhaupt, wie man eine CO2-Neutralität erreichen will. Der kann sich gerne jeder Mensch anschauen, ist in der Mediathek, handelt es um die Parkplätze oben am Schauinsland, die sozusagen unter unsäglichen Bedingungen sozusagen Asphalt entfernt wurde, da ist nichts irgendwas entstanden, was CO2 ausgleicht, Kuhhandel, Betrug.
Jetzt wird ja von der Stadtverwaltung eben auch gesagt, eigentlich ist doch alles demokratisch legitimiert, obwohl ja zum Beispiel diese direkte Trassenführung der Straßenbahn eigentlich noch nicht wirklich Thema war. Gibt es da irgendwie eine Chance mit nochmaligen Bürgerentscheid oder in irgendwelcher Form so da nochmal gegen vorzugehen?
Also ich glaube, das will die Stadt um alles in der Welt vermeiden. Rechtlich ist der Bürgerentscheid nicht mehr bindend. Das wissen wir, das weiß die Stadt. Es könnte jederzeit einen neuen Bürgerentscheid geben. Befragen wir das Volk, das wäre Demokratie, aber das wird der Gemeinderat tunlichst vermeiden, weil er sich sicher ist, wie der jetzt ausgehen würde. Und ich sag mal, es ist nie zu spät für Stopp Dietenbach. Es wäre sehr schade wegen den ganzen Bäumen und den Tieren, die jetzt ums Leben, also oder was zerstört wurde. Aber es ist immer noch besser, als dass man weitermacht.
Wobei, wenn man jetzt hier so die Größe des Widerstands sieht, muss man vielleicht auch sagen, ob der Bürgerentscheid jetzt gegen den neuen Stadtteil jetzt ausgehen würde, ist zumindest diskussionswürdig, diese Haltung jetzt. Ja, vielleicht ein bisschen, woran liegt es, dass jetzt, ich glaube, am Samstag waren ein bisschen mehr Leute da, aber so wahnsinnig viele haben sich ja jetzt nicht hier den Protesten angeschlossen.
Der Gemeinderat hat es ja, sag ich mal, es war ja in den Abstimmungen, es ist weiter pro Dietenbach. Das hat damit zu tun, dass die Menschen resigniert haben.
Also ich glaube auch, dass viele Menschen einfach so eingespannt sind von ihrem Alltag und froh sind, wenn sie ihren Alltag mit ihrer Energie bewältigen können, dass sie einfach nicht die Kraft haben und auch nicht die Zeit. Ich meine, es ist jetzt unter der Woche, das ist ja klar. Am Samstag war Adventswochenende, da hat man normalerweise auch andere Pläne, als hier im Wald zu stehen. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt am fehlenden Interesse liegt, sondern einfach an der Reizüberflutung und ja, an den Möglichkeiten und der Energie der Leute.
Dann abschließend vielleicht noch, wie es hier mit dem Protest gegen das Vorgehen weitergehen könnte, wenn das jetzt vermutlich in den nächsten Tagen auch hier der letzte Baum in der Schneise gefällt wird.
Bei mir ist, sage ich mal, was heißt Protest, das war mir von vornherein klar, dass wir hier nicht viel bewirken werden. Aber es heißt Präsenz zeigen. Meine Hauptaufgabe sehe ich die erlebten Bedingungen, wie es zu diesem Stadtteil gekommen ist, mit welchen Versprechen sozusagen da auf Stimmenfang gegangen wurde, das an die nächsten Generationen weiter zu geben, weil gemessen wird es am Ergebnis. Weiß ich nicht, ob ich das Endergebnis überhaupt erleben werde, weil es ewig dauern wird, aber das werde ich an meine Söhne, wissen das schon, und an die Enkelkinder weitergeben. Das sehe ich als meine Aufgabe.
Ja, also wie es mit dem organisierten Protest hier weitergeht, können wir natürlich nicht sagen, weil wir hier Passanten sind. Aber was jetzt wichtig wäre, denke ich, ist, dass man tatsächlich diese Versprechen, die jetzt noch nicht gebrochen sind, auch wirklich einfordert. Also dass dann tatsächlich auch Sozialwohnungsbau und auch bezahlbarer Wohnraum entsteht, weil es gibt auch Familien und oder Menschen, die eben keinen Wohnberechtigungsschein haben und die möchten ja auch ihre Miete bezahlen können, dass eben der Mietspiegel nicht steigt durch den neuen Stadtteil und auch, dass so Nebenschauplätze in Anführungsstrichen wie zum Beispiel das ZMF nicht aus dem Blick geraten. Ich sehe das ja, mit gemischten Gefühlen. Ich habe Sorge, dass das ZMF irgendwann, also das Zeltmusikfestival, irgendwann nicht mehr am Mundenhof sein kann, weil hier Menschen wohnen, die sich über den Lärm beschweren. Und das fände ich ganz, ganz traurig, weil das ZMF gehört für mich zu Freiburg wie es Münster.
Ich pass mich an für dich. Ich tröste gern. Ich bin fürsorglich, verführerisch für dich. Doch ich kreische viel zu laut und ich rauche viel zu viel. Ich mach mich unbeliebt und breit. Und ich saufe viel zu laut und ich schrei es einfach aus. Ich
Am Mittwoch hat Digital Courage ein Rechtsgutachten vorgestellt, das die Notwendigkeit betont, ein umfassendes und übergeordnetes Recht auf analoge Teilhabe normativ festzuschreiben oder umgekehrt gesagt eine gewisse Freiheit vom Digitalzwang. Erstellt wurde das Gutachten von Karin Schuler und Thilo Weichert vom Netzwerk Datenschutzexpertise. Über das Gutachten und das bedrohte Recht auf analoge Teilhabe haben wir mit Thilo Weichert gesprochen. Er war unter anderem lange Jahre Landesdatenschutzbeauftragter in Schleswig-Holstein und vor vielen Jahren auch als Rechtsanwalt und politisch in Freiburg aktiv.
Digitalcourage setzt sich schon lange gegen den sogenannten Digitalzwang ein. Betrifft dieser Digitalzwang denn überhaupt eine relevante Zahl von Menschen? Haben mittlerweile nicht fast alle ein Smartphone?
Selbst wenn man ein Smartphone hat, kann einem Digitalzwang wirklich das Genick brechen. Wenn man nicht die richtige Smartphone-Anwendung hat oder wenn einem die notwendigen Zusatzgeräte fehlen, kann das selbst für jemanden, der sehr digital affin ist, ein Problem sein, dass er ganz bestimmte für ihn wichtige Dienste nicht nutzen können. Aber eigentlich das Wichtige ist, dass insbesondere auch Minderheiten und Personen, die eben jetzt nicht so digital affin sind, mit eben solchen Geräten nicht umgehen können und dann ausgegrenzt werden, diskriminiert werden. Und das ist in einer demokratischen und auf Gleichberechtigung ausgerichteten Gesellschaft absolut nicht akzeptabel. Also insofern denke ich, dass es eben auch eine Frage des Minderheitenschutzes ist, dass wir eben jetzt hier ein Recht auf analoge Teilhabe ins Grundgesetz bekommen und dadurch gewährleisten, dass es immer noch eine Alternative zu irgendwelchen elektronischen Angeboten gibt.
Und beim Smartphone fehlt dann teilweise der Speicherplatz für diverse Apps, die nebeneinander laufen sollen. Ja, was sind Beispiele für einen Digitalzwang?
Digitalcourage, die eben diese Initiative gestartet haben und die auch sehr viel Zuspruch findet, hat Big Brother Awards schon verliehen, das heißt also gegen Datenkraken eben entsprechende Preise verliehen, gegenüber der Deutschen Bahn und gegenüber der Deutschen Post. Bei der Post ging es darum, dass man seine Päckchen oder Pakete in irgendwelchen sogenannten Packstationen abgelegt bekommen hat, die nur per Smartphone geöffnet werden konnten oder können. Da ist die Post jetzt so ein bisschen zurückgerudert. Das Gleiche ist jetzt bei der Bahn passiert, wo eben viele Fahrkarten, insbesondere reduzierten Fahrkarten, Bahncards, aber dann auch Spartickets, nur noch eben gekauft werden konnten, wenn man entweder eine E-Mail-Adresse oder eine Handynummer angegeben hat, beziehungsweise man diese Karten digital kaufen konnte. Es gibt eine Vielzahl von anderen Beispielen, wo Digitalzwang besteht, sodass man bei irgendwelchen Sportveranstaltungen die Tickets nur noch übers Internet besorgen kann oder bei Kulturveranstaltungen. Aber auch im öffentlichen Bereich, also bei staatlichen Einrichtungen, ist es oft so, dass zum Beispiel Studierende Corona-Hilfen nur bekommen konnten, wenn sie eine entsprechende elektronische ID eingerichtet haben. Also Digitalzwang ist allgegenwärtig, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern, aber eben auch in Deutschland. Und deswegen brauchen wir eben hier einen rechtlichen Schutz davor, um eben eine Diskriminierung zu verhindern.
Wenn wir zum Beispiel auf die angesprochene Bahn blicken, ist das dann wirklich Digitalzwang? Spartickets gibt es nicht mehr am Automaten, aber teurere Tickets kann ich natürlich am Automaten kaufen.
Ja, das ist ein riesiges Problem, dass diejenigen, die auf Digitales nicht zurückgreifen können, dass sie oft einen höheren Preis bezahlen müssen. Und ein großes Problem ist, dass eben gerade diejenigen, die eben nicht so viel Geld haben, eben auch sich keine Smartphones und andere Geräte kaufen können und die müssen jetzt mehr bezahlen. Gleichzeitig ist die Sozialhilfe so ausgestattet, dass also eben Geräte, der Kauf von Geräten und von die Bezahlung von Anschlusskosten eben nicht vorgesehen ist bei der Sozialhilfe oder bei anderen Sozialleistungen. Und insofern wird auf einer Seite von Staat und Wirtschaft erwartet, dass man digital unterwegs ist, wird aber nicht die finanzielle Voraussetzung dafür geschaffen, was meines Erachtens auch ein Unding ist.
Diese finanziellen Probleme, gerade für Menschen mit weniger Geld, entfalten die denn auch eine rechtliche Problematik?
Definitiv. Es gibt nach einer relativ jungen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein Recht auf Existenzminimum, was der Staat auch gewährleisten muss. Und dieses Recht auf Existenzminimum, das beinhaltet eben, dass man an staatlichen Dingen teilhaben kann, dass einem die Voraussetzung für ein würdiges Leben von Seiten des Staates auch dann zur Verfügung gestellt werden. Und das bedeutet eben halt heute in einer digitalen Gesellschaft, dass eben auch die Voraussetzung der Teilhabe an einer digitalen Welt eben dann von staatlicher Seite gewährleistet bleibt, auch von was die finanzielle Seite angeht.
Wenn wir dann auf das Bürgergeld, was ja gerade immer wieder unter Beschuss steht, blicken, dann muss man daraus folgend auch sagen, bei der fortgeschrittenen Digitalisierung muss dort eigentlich auch Mittel für die Digitalisierung vorgesehen sein, was aktuell nicht ist. Also eigentlich demnach auch in diesem Hinblick ist der Bürgergeldsatz verfassungswidrig niedrig, oder? zuwidrig.
Ob das jetzt wirklich verfassungswidrig ist, darüber kann man sich streiten. Auf jeden Fall muss eben gewährleistet sein, dass Menschen, wenn man jetzt also eben im Hinblick auf den Digitalzwang argumentiert, eben an den wichtigsten existenziellen Dingen im Leben teilhaben kann. Und wenn es eine analoge Alternative gibt, ist das nicht unbedingt zwingend notwendig, dass jetzt wirklich alle Geräte staatlicherseits dann auch finanziert werden für Leute, die Bürgergeld benötigen oder die Sozialhilfe oder Grundschutz beantragen. Aber es ist auf jeden Fall notwendig, dass hier gewährleistet ist, dass die Menschen eben an allem, was an kulturellem, an politischem, an sozialem Leben eben existiert, dass da eine Teilhabe für die möglich ist.
Vielleicht noch ein paar Worte mehr dazu. Wir hatten jetzt das Existenzminimum angesprochen. Inwiefern meine Grundrechte durch einen zunehmenden Digitalzwang tangiert sind?
Also es ist im Prinzip sind es eine Vielzahl von Grundrechten, die wir jetzt in unserem Gutachten auch rausgestellt haben. Das ist zunächst einmal die Frage, inwieweit ist ein Leben, ein würdiges Leben, heute möglich, ohne eben jetzt die digitale Mittel, Instrumente zu nutzen. Die Handlungsfreiheit kann beeinträchtigt werden. Dann gibt es das Recht auf Daseinsvorsorge, eben dann das auf Existenzminimum. Aber auch so Dinge wie etwa die Meinungsfreiheit, Rechtsstaatsprinzip, Teilhabe an der Verwaltung, die setzen voraus, dass man eben kommunizieren kann. Und das ist heute oft eben nur noch möglich, oder sich zu informieren, also Artikel 5 Grundgesetz, ist nur möglich, wenn man Internetanschluss hat. Und um das eben jetzt entsprechend auch umzusetzen an Grundrechten, muss es eben Alternativen geben zu den digitalen Angeboten. Ein ganz zentraler Aspekt ist das Grundrecht auf Datenschutz. Ich bin gezwungen, wenn ich eine digitale Anwendung verwende, eben nicht nur meine Daten herzugeben für die jeweilige Dienstleistung, sondern eben auch gleichzeitig sogenannte Metadaten, also die Verbindungsdaten im Internet, weitere Informationen, die also jetzt durch die Anbieter, oft US-Anbieter, Apple, Google, Facebook und so weiter, eben dann erheben, die sie dann weiter nutzen. Weshalb dann auch viele Leute, die digital affin sind, sagen, also ich möchte nicht, dass diese Daten in fremde Hände gelangen und deswegen eine digitale Nutzung verweigern.
Kann auch eine rechtlich zu beanstandende Diskriminierung vorliegen, wenn grundlegende Dienstleistungen nur noch digital angeboten werden?
Definitiv. Wir haben den Artikel 3 Grundgesetz und Artikel 20, 21 der Grundrechtecharta, die ausdrücklich eben einen Anspruch auf Gleichbehandlung vorsehen und ein Verbot der Diskriminierung, zum Beispiel aus finanziellen Gründen oder wegen des Alters oder wegen der Behinderung. Und Behinderte sind zum Beispiel oft nicht in der Lage, ganz bestimmte Geräte zu bedienen, weil sie nicht das Display lesen können, weil sie, wenn sie jetzt von den Fingern und so eingeschränkt sind, eine Tastatur nicht bedienen können. Und auch da ist es dann notwendig, dass denen eine Alternative zur Verfügung steht, mit der sie eben ganz zentrale Aufgaben wahrnehmen können.
Werde ich auch durch Digital-Only diskriminiert? Wir hatten vorhin den Datenschutz angesprochen. Wenn ich theoretisch mir durchaus ein Smartphone leisten könnte und vielleicht auch bedienen könnte, es aber aus Gründen des Datenschutzes nicht benutzen will?
Also nach unserer Überzeugung ja. Dieses Digital-Only ist ein grauenhaftes politisches Schlagwort, was in der Zwischenzeit von nicht nur dem digitalen Minister Wissing, sondern von Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten, wie ein Wirtschaftsminister Robert Habeck, in die Welt getragen werden. Dieses Digital Only ist absolut unsinnig, wenn es darauf hinausläuft, dass wirklich nur noch digitale Angebote zur Verfügung gestellt werden. Es ist ja auch im Interesse der gesamten Gesellschaft, dass wenn zum Beispiel wir im Rahmen einer Katastrophe Stromausfall haben und ähnliches, dass dann eben die wesentlichen Dienstleistungen in einer Gesellschaft noch möglich sind. Und wenn wir jetzt alles digital machen und der Strom ausfällt und irgendwelche Verbindungen nicht mehr möglich sind über die Netze, dann sollte das Leben weitergehen. Das ist jenseits eben des Grundrechtsschutzes auch eine Frage des Gesellschaftsschutzes, dass wir weiterhin analog auch unterwegs sind.
Gibt es Fälle, wo das Recht auf eine analoge Alternative zum Digitalen auch juristisch versucht wurde durchzusetzen?
Ja, das ist ein riesiges Problem, dass also die Gerichte sich dieser Verpflichtung zu einer analogen Alternative noch nicht richtig bewusst sind. Deswegen haben wir auch dieses Gutachten erstellt. Es gibt leider immer wieder Entscheidungen, Gerichtsentscheidungen, wo eben die Gerichte dann eben gesagt haben, wenn du das Gerät nicht hast, dann musst du dir das Gerät besorgen oder du musst deine Freunde, Verwandte oder Ähnliches ranziehen, um ganz bestimmte Dienstleistungen zu nutzen. Es gibt aber auch positive Beispiele. So ist zum Beispiel im Steuerrecht oder auch in anderen Regelungen immer mal wieder auch vorgesehen, dass es für Leute, denen es nicht zumutbar ist, digital unterwegs zu sein, eine entsprechende Alternative gewährleistet wird. Das ist aber noch keine Selbstverständlichkeit. Deswegen ist es für uns eben wichtig, dass hier dann auch normativ, sprich im Grundgesetz, in unseren Grundrechten anerkannt ist, dass es so eine Alternative geben muss.
Ja, Ihr Rechtsgutachten, ein Recht auf analoge Teilhabe, Freiheit vor Digitalzwang, macht, wie gesagt, Vorschläge für eine verfassungsrechtliche Weiterentwicklung. Was muss denn in unserer Verfassung ergänzt werden?
Also im Prinzip kann das mit einem Satz abgeklärt werden, dass man eben sagt, es darf keine Diskriminierung erfolgen, wenn jemand eben sich mit nicht elektronischen Mitteln wenn er mit nicht elektronischen Mitteln unterwegs sein möchte. Wir haben den Vorschlag einer digitalen Grundrechtecharta schon seit 7 Jahren in der öffentlichen Diskussion, wo eben ein solches Recht auf analoge Teilhabe auch enthalten ist. Das wurde aber bisher von der Politik nicht aufgegriffen. Und es ist definitiv jetzt notwendig, dass wirklich auch die politischen Parteien die Digitalisierung zu Recht auch eben als ein Instrument zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit, der Wirtschaftlichkeit, des Kostensparens eben genutzt wird, dass da gleichzeitig eben dann auch eben immer darauf geachtet wird, dass so eine Alternative für die nicht digitale Nutzung gewährleistet bleibt.
Abschließend, wie hoch stehen die Chancen, das Recht auf analoge Teilhabe in der Verfassung festzuschreiben und wie hoch sind dann auch die Chancen, dass das eine entsprechende Wirkung in der Praxis entfaltet?
Also ich denke, die Wirkung in der Praxis wird schneller kommen als die Anerkennung eines Grundrechts. Wir sehen, dass der Widerstand gegen diesen Digitalzwang in der Gesellschaft schon sehr, sehr groß ist, von Behindertenverbänden, von Sozialverbänden, von Datenschützern, von Verbraucherverbänden und dass dann eben, wie zum Beispiel die Post oder die Bahn, eben zurückrudern. Gleichzeitig eben jetzt das normativ, sprich per Grundrechte oder per Gesetz eben zu gewährleisten, ist sicher ein steinigerer Weg, aber auch da habe ich die Hoffnung, dass da solche Parteien, die eben auch die Digitalisierung in den Vordergrund stellen, erkennen, dass sie viele Menschen abhängen, wenn das wirklich nur digital only ist und dass sie dann auch im Interesse ihrer Wählerschaft dann sagen, okay, wir anerkennen auch so ein Grundrecht auf analoge Teilhabe.
Das sagt Thilo Weichert vom Netzwerk Datenschutzexpertise. Er hat im Auftrag von Digital Courage mit Karin Schuler gemeinsam ein Rechtsgutachten verfasst, dass das Recht auf analoge Teilhabe in die Verfassung implementieren will.
Ich bin
FörsterInnen-Café ist der letzte von Studierenden selbstverwaltete und nicht kommerzielle Raum an der Universität Freiburg. Nun wird der Herderbau, das Gebäude, in dem das FÖKA sich bis jetzt befand, renoviert und das FörsterInnen-Café musste weichen. Anders als die Büros, die den Herderbau verlassen, bekommt das FÖKA keinen Ersatzraum zur Verfügung gestellt. RDL sprach mit zwei Menschen, die zum Zeit im FörsterInnen-Café aktiv sind.
Was macht das FÖKA zu einem besonderen Ort?
Es ist außergewöhnlich, weil es inzwischen nur noch so wenige selbstverwaltete Räume gibt, die studentisch verwaltet sind. Und wir dort einen Austausch hatten von allen möglichen Studierenden der höheren Semester, aber auch der niedrigeren. Man konnte gerade, wenn man frisch anfängt, einfach neue Menschen kennenlernen, sehr gut. Man kann dort zum Lernen hinkommen, aber auch einfach zum Entspannten sich politisch austauschen, wenn man sowas möchte. Und man kann eben in diesem Raum relativ konsumzwangarm Kaffee trinken oder auch nicht. Es war alles auf Spendenbasis. Es gab auch einen Foodsharing-Spot und eben auch einen Ort, wo wir Kleidung geshared haben. Es gab auch Küfas, also Küchen für alle. Genau, und es war einfach so eine Community, die innerhalb der Fakultät dort sich zusammengefunden hat und entstanden ist.
An sich wurde nicht vorgegeben, was man in diesem Raum zu tun hat. Man konnte auch einfach hingehen und sich aufs Sofa legen und schlafen. Alle anderen Orte an der Uni haben irgendeinen Zweck, dass man da erst lernen muss, sich treffen, mit Gruppen arbeiten, irgendwie mal auf eine Art und Weise entweder produktiv sein muss oder irgendwas kaufen muss, damit man dort Anwesenheitsrecht hat. Und da war das FÖKA komplett anders, eher wie so ein Wohnzimmer. Und ihr müsstet als Förster in einem Café bereits euren Raum verlassen im Herderbau. Wie funktioniert das, ein Café ohne Raum?
Also an sich ist das Wichtige, ja, die Gemeinschaft, die wir da dort aufgebaut haben. Und das Konzept lebt weiter. Wir versuchen eben weiter einen Raum zu finden und treffen uns mit dem Kern der FÖKA-Menschen weiter jede Woche, um zu planen und machen auch Aktionen, die die Spirit des FÖKAs weiter aufrechterhält. Die Spirit vom FÖKA hat meistens irgendwie was mit Essen und Trinken zu tun gehabt, mit gemeinschaftlich sich treffen und was kochen und dann einfach entstehen zu lassen, was entsteht. Und solche Dinge machen wir weiter an anderen Orten, bis wir wieder einen Ort gefunden haben.
Was für Strategien habt ihr, einen neuen Raum zu finden?
Also wir hatten vor allem eine ziemlich große Petition. Hast du die Zahlen im Kopf, wie viele Menschen unterschrieben haben? Ich glaube über 500, oder?
Ja.
Ich glaube fast 580 oder mehr, wo wirklich Studierende von der ganzen Uni Freiburg und eben auch ProfessorInnen unterschrieben haben für den Erhalt des FÖKAs. Das heißt, wir haben so ein bisschen zivilen Druck, würde ich sagen. So. Dann haben wir auch viele Anträge gestellt. eben auf Uni-Ebene. Wir haben mit der Kanzlerin gesprochen, waren da bei einem Frühstück. Wir waren bei der Vollversammlung, genau, da haben wir einen Antrag gestellt, auch dass wir ideelle Unterstützung vom Stura bekommen. So diese offizielle Seite.
Genau, und wir haben immer noch Anträge vorzumachen, die wir noch nicht gestellt haben. Aber an sich haben wir eigentlich die Unterstützung von vielen Personen in Machtpositionen an der Uni, nur dass nicht wirklich eine Aktion, also Taten daraus folgen. Wie auch der Kontakt mit der Kanzlerin. Die Aussage ist immer, es gibt keinen Raum, wir haben keinen Platz. Wir müssen wegen Brandschutz gucken und wegen Steuern, was eigentlich bisher nie ein Problem war. Aber studentische Räume werden einfach nicht priorisiert und deswegen werden Gründe vorgeschoben.
Das Wicker gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern schon seit rund 30 Jahren. Ist es das erste Mal, dass das Wicker in so einer Situation wie jetzt ist?
Nein, vor ungefähr 10 Jahren, oder? Mhm. Hatte das Wicker auch schon mal keinen Raum und wurde eben hin und her geschoben aus Brandschutzgründen, in dem Fall aus dem Raum davor ausgedrängt. Und dann hat es auch über, ich glaube, es waren 2 Jahre oder ein bisschen mehr, sich den bisher, also die letzten 10 Jahre bestehenden Raum erkämpft. Und anzumerken ist, dass der Raum, der das Wicker vorher hatte, auch nochmal deutlich größer war als der, den die dann sich erkämpft haben. Und wahrscheinlich werden wir uns auch, wenn wir einen Raum wiederfinden, mit einem kleineren Raum zufrieden geben müssen. Also es wird immer weiter eingeschränkt.
Du hattest es gerade schon erwähnt, dass es studentische Räume generell, also dass studentische Räume generell in Gefahr sind. Seid ihr da in Verbindung mit anderen Räumen, die auch schwierige Situationen haben? Oder wisst ihr mehr dazu?
Also leider nein. Es gibt ja auch das QK an der PH. Aber da haben wir leider keine Verbindung zu. Wir haben das mal versucht aufzubauen. Das ist dann aber irgendwie im Sand verlaufen, soweit ich weiß. Aber ich glaube, man bekommt ja schon auch so allgemein, wenn man sich in der linkeren Szene aufhält, mit, dass so seit den 80ern, wo selbstverwaltete Räume so schon sehr geboomt haben, das immer weniger geworden ist. Und ich meine ja auch im Kreta oder im Kiosk gab es ja auch immer wieder sehr viele Stories, dass man so sich alles hart erkämpfen musste und es immer wieder unterbunden werden sollte, dass die Räume gibt. Und wir haben auch generell den Eindruck, dass die Uni sehr versucht, politische Räume, so Schutzräume auch bewusst zu entziehen und so ein bisschen unter dem Motto, wir wollen einen politikneutralen Raum schaffen, solche Räume dann auch abschaffen zu wollen.
Ja. Das Besondere am Völker war eben, dass man dort nicht unter dem Auge der Uni sich erlauben lassen musste, was da drin jetzt passiert, sondern die Veranstaltungen, die dort stattgefunden haben und die Gruppen, die sich dort getroffen haben, waren, also es hat schon immer den Konsens von den Völkermenschen gebraucht an sich. Wenn da jetzt jemand einen Einwand gehabt hätte, dann hätte man es schon besprochen. Aber man konnte sich einfach treffen und Dinge veranstalten, ohne dass die Uni das verbieten konnte.
Viel zu laut.
du den Unterschied zwischen Assistenzhunden und Therapiehunden? Oder weißt du, welche Rechte Assistenzhunde haben, wie und wo sie arbeiten? Maike lebt seit langem mit einem Assistenzhund zusammen und hat uns dazu ein informatives Interview gegeben. Vielen Dank dafür.
Grüß dich, guten Morgen, Maike.
Guten Morgen.
Ja, Maike, du machst jetzt mit mir hier ein Interview, das finde ich total toll. Und du lebst seit ein paar Jahren mit einem Assistenzhund und heute in unserem Gespräch soll es auch um Assistenzhunde gehen. Assistenzhunde, ein wichtiges Thema und vielleicht wegen der Begrifflichkeit zuerst mal, was ist der Unterschied zwischen Assistenzhunden und Therapiehunden?
Ja, das ist tatsächlich schon was, was viele Menschen verwechseln. Therapiehunde sind quasi Hunde, die mit einem Therapeuten, pädagogischen Fachkräften oder Ähnlichem quasi zu verschiedenen Personen gehen und da unterstützend quasi für die Therapie da sind. Also zum Beispiel einen Ergotherapeut, der einen Therapiebegleithund eben hat, der dann mit in der Sitzung sitzt, wo das Kind dann zum Beispiel sich vielleicht leichter tut, manche Dinge zu erzählen oder wo man gewisse Motoriksachen zum Beispiel mit dem Hund dann gemeinsam üben kann, um da einfach nochmal den Zugang so ein bisschen zu erleichtern. Therapiehunde sind aber auch zum Beispiel Hunde, die manchmal eben mit ins Altenheim zum Besuch gehen oder ähnliches. Die haben zwar auch eine Mini-Ausbildung, oft im Idealfall, aber es sind einfach eher so, ja, die sind da, tun den Leuten gut. Irgendwie, man fühlt sich wohl, wenn der Hund in der Nähe ist. Genau, und Assistenzhunde ist dann eben der Unterschied dazu, die sind für einen speziellen Menschen ausgebildet. Das heißt, der Assistenzhund wird immer auf die individuellen Bedürfnisse von einer Person mit Behinderung quasi ausgewählt und ausgebildet, so dass der quasi dieser Person im Alltag ja Hilfe sein kann, unterstützt und eben auch quasi dazu in der Lage ist, irgendwie dadurch dann den Menschen eine gleichberechtigte und vor allem selbstbestimmte Teilhabe so in der Gesellschaft und im Alltagsleben einfach zu ermöglichen. Dass es greifbarer ist. Das bekannteste wäre wahrscheinlich der Blindenführhund. Der ist eben für eine spezielle Person ausgebildet, für einen blinden Menschen und unterstützt diesen Menschen im Alltag. Und so wie es eben den Blindenführhund gibt, gibt es eben auch, also Blindenführhund ist quasi so schon eine speziellere Art von Assistenz und Assistenz und ganz allgemein gesagt ist quasi so der Oberbegriff, wo eben verschiedene Hunde reinfallen, die dann eben für verschiedene Erkrankungen helfen können.
Ja, das wollte ich gerade nachfragen. Diese Assistenzhunde sind ja sehr vielfältig einzusetzen oder werden sehr vielfältig eingesetzt bei ganz verschiedenen Diagnosen. Also zum Beispiel bei Blinde hast du jetzt benannt, auch bei gehörlosen Menschen, auch bei Menschen, die Einschränkungen in der Mobilität haben. Und was ich auch interessant fand, so bei Autismus zum Beispiel, das ist, glaube ich, unbekannter und bei posttraumatischen
Belastungsstörungen wäre das, glaube ich, dann der Fachbegriff. Oder Traumafolgestörungen, genau. Also tatsächlich, genau wie du sagst, es gibt dann ein super breites Feld und ich sag mal so, letztendlich kommt es halt darauf an, kann der Hund diesen Menschen im Alltag irgendwo eine Hilfe sein und irgendwie mehr Selbstständigkeit ermöglichen. Und das ist, ja, wie gesagt, das bekannteste, der Blindenführhund, eben für Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung. Hörbehinderung ist dann oft so, dass der Hund zum Beispiel lernt, Geräusche anzuzeigen, Signale anzuzeigen, im Notfall eben da den Menschen auf irgendwas aufmerksam zu machen, dass er vielleicht nicht an Straßen anzuhalten, damit man irgendwie nicht blöd über die Straße läuft, wenn man das Auto nicht gehört hat. Mobilität wäre dann so ein Bereich, das können Rollstuhlfahrer sein, können aber auch Menschen sein, die einfach anderweitig in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, wo der Hund dann vielleicht mal ein bisschen das Gleichgewicht austarieren kann oder wo der Hund Dinge aufhebt, zum Beispiel Schubladen öffnet. Genau, dann gibt es gewisse Anfallserkrankungen, egal ob Epilepsie oder anderweitig, wo der Hund, je nachdem wie er trainiert wurde, das entweder im Voraus Bescheid gibt oder währenddessen quasi unterstützt. Das ist auch immer super unterschiedlich, wie der Hund dann arbeitet. Es gibt gerade im Bereich Autismus dann wiederum zum Beispiel Hunde, die eben ja auch Körperkontakt quasi herstellen, um den Menschen Ruhe und Sicherheit zu vermitteln, die dann gewisse Hilfsmittel vielleicht bringen, die vielleicht aber auch wie ein Blindenführhund an der Straße eben anhält, damit der Mensch nicht, wenn er gerade vollkommen reizüberflutet ist zum Beispiel und gar nicht mehr in der Lage rauszufiltern, kann ich da jetzt über die Straße oder nicht, dass der Hund einfach auf jeden Fall sicher anhält, und den Menschen erstmal dazu bringt, zu gucken, bevor er halt zum Beispiel weiterzuläuft. Genau, also das ist super unterschiedlich. Es gibt Assistenzhunde, die bei Menschen mit starken Allergien leben, wo man dann zum Beispiel gucken kann, dass der Hund schaut, dass einfach in den Lebensmitteln, die bespricht, die entsprechenden Allergene nicht drin sind, der schnüffelt das quasi ab und wenn da was drin ist, zeigt er das dann eben an. Genau, oder Hunde, die dann Medikamententaschen bringen. Also genau, wie du sagst, super breites Feld und auch tatsächlich sehr, sehr individuell, was die einzelnen Hunde machen, weil es eben im Idealfall wirklich auch genau geguckt wird, was braucht dieser Mensch und wie kann das dann umgesetzt werden gemeinsam mit dem Hund.
Und gibt es Sorten von Hunden, die da speziell geeignet sind oder wie stelle ich mir das vor?
Du meinst wahrscheinlich die Rasse, wenn du Sorte sagst?
Das Wort wollte ich vermeiden.
Genau. Okay. Also Typen von Hund. Grundsätzlich ist es halt so, dass die Hunde einfach zum einen komplett gesundheitlich gesund sein müssen. Also die werden auch mit einem Jahr inzwischen ungefähr einen kompletten Gesundheitscheck unterzogen. Da darf die Hüfte auch nicht nur ein bisschen schief stehen, sondern die muss wirklich komplett quasi gesund sein. Da muss das Herz wird zum Beispiel oft in Ultraschall gemacht. Da wird geguckt, dass der Hund ansonsten vom ganzen Körpererscheinungsbild her ist der fit. Kann der das überhaupt körperlich leisten? Weil es halt natürlich auch für den Hund eine super anstrengende Arbeit ist. Das ist so der eine Punkt. Der Hund muss gesund sein. Und das zweite ist halt, der muss sich vom Wesen her eignen. Und das ist so ziemlich schwierig, weil es gibt vielleicht einzelne Rassen, die bevorzugt genutzt werden für diese Arbeiten. Aber das heißt nicht, dass jeder Hund aus dieser Rasse sich für solche Arbeitseinsätze quasi eignet. Und das heißt aber auch nicht, dass andere Rassen sich per se nicht eignen, sondern das ist halt wie bei uns Menschen. Jeder hat halt irgendwie auch einen eigenen Charakter und man muss da halt so ein bisschen schauen, ist der Hund relativ stressresilient? Genau, also man schaut dann halt auch natürlich nach so Dingen wie, der darf zum Beispiel keine Schutzinstinkte in dem Sinne stark zeigen oder gar nicht zeigen eher, damit halt einfach, wenn der Mensch dann auch einfach mal in einer Notsituation ist, der Hund gelassen bleibt und halt zum Beispiel auch Rettungskräfte an den Menschen ranlassen, weil das ist oft eine Sorge, so ja, aber was macht der Hund, wenn du dann mal, keine Ahnung, in Ohnmacht fällst und dann Sanitäter kommen, dann haben immer alle Angst, was macht der Hund und der bellt bestimmt und der lässt mich nicht an den Menschen ran. Da ist es eben tatsächlich so, dass drauf geguckt wird, die Assistenzhunde sind so trainiert, die kennen solche Situationen. Dadurch, dass es bei den Haltern ja vielleicht öfters vorkommt oder dass man einfach schon im Voraus drauf achtet, dass die einfach vom Wesen her so sind, dass sie da nicht anfangen, ihren Menschen zu beschützen und zu verteidigen, sondern dass sie dann einfach daneben sitzen und auch Menschen quasi kommen lassen und zum Beispiel erste Hilfe leisten lassen können. Also das ist zum Beispiel auch ein wichtiges Kriterium. Ja, und dann ist halt natürlich auch so, ne, der Hund lebt halt mit dem Menschen zusammen. Das heißt, man ist halt nicht nur in der Arbeitszeit zusammen, sondern eben auch in der Freizeit. Und da gibt es halt bei den Hunden unterschiedliche Charaktere und Ansprüche, wie bei uns Menschen auch. Der eine spielt lieber Brettspiele drin und der andere läuft lieber einen Marathon. Und da wird natürlich auch im Idealfall dann gut geguckt, dass es halt auch da vom Wesen her einfach gut zusammenpasst. Deswegen lässt sich die Frage nach einer speziellen Sorte oder Rasse halt nicht per se so gut beantworten. Das ist halt ein relativ individuelles Ding, aber es müssen halt eben gewisse Kriterien erfüllt sein, eben wie die Gesundheit zum Beispiel.
Das ist total interessant und auch wichtig zu wissen, finde ich. Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage, weil ich habe gelesen, Therapiehunde haben keine Rechte im öffentlichen Raum. Bei Assistenzhunden wäre das anders. Was für Rechte haben als Assistenzhunde, wenn sie auch so viel leisten? Ja.
Also bei Assistenzhunden ist es tatsächlich so, dass es einfach ja grob gesagt, oder man kann es grob betiteln als medizinisches Hilfsmittel. Der Vergleich hinkt zwar immer so ein bisschen, weil es halt ein Lebewesen immer noch ist, aber letztendlich erfüllt es ja auch diesen Zweck, indem es die selbstbestimmte Teilhabe eben von einem Menschen mit Behinderung quasi ermöglicht und halt auch in medizinischen Situationen hilft und ausgleicht oder ausgleichen kann, je nachdem eben, was der Hund dann genau tut. Und da ist es eben so, dass es Gesetze gibt, die sagen, dass Assistenzhunde eben spezielle Zutrittsrechte haben. Das bedeutet ganz konkret, dass ein Assistenzhund eben auch mit in eine Arztpraxis darf und dass ein Assistenzhund eben auch mit in den Einkaufsladen darf und ähnliches. weil eben der Mensch ja auch in diesem Bereich Hilfe braucht und Unterstützung und man den Hund ja schlecht dann draußen lassen kann, weil von draußen kann er halt auch nicht arbeiten. Genau, und der Mensch halt drinnen sonst auch im Zweifelsfall ausgeschmissen ist alleine. Und das ist eben, also man kann so ein bisschen ganz grob die Faustregel sagen, überall wo Menschen mit Straßenschuhen hin dürfen, können auch ein Assistenzhund mit rein, weil es da einfach auch viele Studien tatsächlich inzwischen gibt, die sagen, dass da einfach auch kein hygienisches Risiko von ausgeht von dem Hund. Genau, also jetzt eine Intensivstation wäre zum Beispiel davon ausgenommen, ist aber auch ein bisschen logisch, ne? Weil jemand auf der Intensivstation kann sich halt zum einen A nicht selber um den Hund kümmern, das wäre halt immer die Voraussetzung für einen Krankenhausaufenthalt, dass der halt da selbstständig noch in der Lage ist, sich um den Hund zu kümmern. Aber in der Intensivstation ist es ja auch so, dass da auch nicht die Leute mit ihren Straßenschuhen drin rumlaufen, dass da einfach nochmal andere hygienische Standards gelten, wie jetzt im Einkaufsladen. Genau, aber das ist so die grobe Richtung. Also Einkaufsladen, Arztpraxis etc. ist in der Regel immer so, dass Assistenzhunde mit rein dürfen, dass es quasi auch gesetzlich geregelt ist. Ja, in der Praxis trifft man da leider dann immer wieder auf Unverständnis oder auf Diskussionen. Das ist tatsächlich oft ein leidiges Thema, weil es halt einfach noch nicht bei allen Menschen angekommen ist oder weil dann Arztpraxen Angst haben, dass sie Ärger bekommen. Aber es ist tatsächlich eher so, dass sie Ärger bekommen, wenn sie den Menschen wegen dem Hund rausschmeißen, weil sie dann dadurch halt auch die medizinische Hilfe quasi nicht gewährleisten. So. Und einem ja quasi aufgrund von der Behinderung, die eben durch den Hund ausgeglichen wird, die Behandlung verweigern, was halt natürlich nicht geht.
Mir fällt auch auf, es steht dann manchmal bei Veranstaltungen dabei, Assistenzhunde erlaubt, aber eigentlich ist das ein Recht. Mhm. Das finde ich ja nochmal wichtig hervorzuheben.
Man freut sich als Assistenzhundehalter manchmal, wenn man so einen Aufkleber entdeckt, so mit Assistenzhund willkommen, wenn man dann eher damit rechnet, dass es keine Diskussionen gibt. Ja, aber eigentlich, wie du sagst, sollte das selbstverständlich sein. Manchmal hilft es aber auch, sowas zum Beispiel sichtbar zu machen, um andere Kunden aufzuklären. Also wir hatten auch schon mehrmals den Vorfall, dass zum Beispiel im Supermarkt sich andere Kunden beschwert haben, die halt aber sich mit dem Thema null ausgekannt haben. Und ja, da ist es dann halt auch gut, wenn das Personal Bescheid weiß und halt dann darauf verweisen kann, das ist ein Assistenzhund, der darf das. Die haben eben auch in ihrer Ausbildung gelernt, ja, dass fremde Menschen einfach tabu sind beim Arbeiten oder sich dafür nicht interessieren, dass man halt nicht zum Boden aufschlappert, dass man nicht an allem riecht, dass man die Nase halt bei sich behält, was halt aber auch gleichzeitig ja so ein bisschen durch die Arbeit an sich gegeben ist, weil die Hunde ja, wenn sie gekennzeichnet sind, eben in Arbeit sind und dadurch dann einfach eh schon konzentriert dabei sind, quasi, was manchmal auch unspektakulär aussieht, vielleicht einfach neben ihrem Halter zu stehen und zu gucken, was halt aber trotzdem für den Hund Arbeit ist. Ne? Der ignoriert da Gerüche, der ignoriert Geräusche, der ignoriert andere Menschen und konzentriert sich immer noch darauf, okay, wie geht's meinem Menschen aktuell? Riech ich irgendwas, was da vielleicht nicht in Ordnung ist? Ist ihm gerade was runtergefallen, was ich aufheben sollte oder so? Sodass die Hunde da ja eh schon quasi anderweitig beschäftigt sind, sodass man sich da auch von einem Assistenzhund sowohl keinen Kopf machen muss, dass der jetzt irgendwie ja an Lebensmittel geht oder irgendwas Ähnliches macht, als auch ja fremde Menschen quasi sind für die eh in der Regel total uninteressant und werden ignoriert. Also genau, das auch so für die Menschen, die vielleicht Angst vor Hunden haben, ja, die Assistenzhundehalter sind, glaube ich, da alle so, dass sie sagen, das ist gar kein Thema, sich dann einen anderen Platz zu suchen oder Ähnliches, weil wir ja auch froh sind, wenn wir alle irgendwie teilhaben können. Aber grundsätzlich ist es jetzt so, dass ein Assistenzhund so friedlich ist, dass er fremden Menschen in der Regel auch gar nicht groß beachtet. Genau.
Jetzt wollte ich nochmal nach deinen Erfahrungen, weil du ja jahrelang schon mit einem Assistenzhund lebst, nach deinen Erfahrungen fragen. Ich frage mal so offen.
Mhm. Erfahrungen sind sehr unterschiedlich tatsächlich. Also es reicht von... Menschen freuen sich, wenn ich mit meinem Assistenzhund komme und sagen, ach cool, guck mal, dass die wieder dabei sind oder so, überhin so, ja okay, irgendwie müssen wir es jetzt halt dulden, dass da jemand da ist, aber eben auch unschöne Sachen, dass im Supermarkt eben einmal durch den kompletten Markt gebrüllt wird, dass der blöde Köter doch da bitte raus soll und dass das ja unverschämt sei oder dass man tatsächlich medizinische Behandlung verwehrt bekommt, weil der Arzt einem trotz Anmeldungen, trotz Bekanntmachungen, dass der Assistenzhund mitkommt, hatte ich zum Beispiel einen Termin bekommen und wurde dann vor Ort rausgeworfen. Grund waren anfangs die Kinder, die im Wartezimmer sitzen, obwohl die den Hund ganz toll fanden. Ja, es war sehr absurd zum Beispiel. Ja, aber auch das, was auch so eine Erfahrung ist, dass ich immer wieder für die Trainerin von meiner Assistenzhündin gehalten werde, weil man mir meine Behinderung eben auf den ersten Blick nicht ansieht. Genau, das ist häufig so, dass dann erstmal Verwirrung aufkommt, wenn ich sage, nee, die ist für mich ausgebildet. Bis hin eben zu so tollen Kommentaren wie, ach, du siehst doch gar nicht so behindert aus oder ähnliches, kriegt man da tatsächlich die ganze Bandbreite dann über die Jahre mit, ja.
Ja, das glaube ich. Und ich wollte dich noch fragen, du bist ja auf uns zugekommen, auch weil dir das am Herzen liegt. Jetzt wollte ich dich nochmal fragen, was möchtest du transportieren? Was sollten unsere HörerInnen unbedingt wissen?
Ich glaube, mir wäre es wichtig, dass einfach ankommt, dass die Hunde nicht aus Spaß einfach dabei sind oder dass man das macht, damit der arme Hund jetzt nicht alleine ist oder so, sondern dass Assistenzhunde tatsächlich einfach wirklich ein Hilfsmittel darstellen, dass sie den Menschen wirklich den Alltag massiv erleichtern, damit vielleicht auch überhaupt Teilhabe erst möglich machen und dass das quasi ja nichts ist, was man halt aus Spaß und der Freude macht, so, weil es jetzt schön wäre, einen Hund zu haben, den man mitnehmen kann, sondern dass da wirklich halt auch einfach was dahinter steckt und dass diese Hunde einfach eine super anstrengende Ausbildung hinter sich haben und wirklich viel können. Und was aber auch ganz oft kommt, ist, ja, der arme Hund muss ja nur arbeiten. Nee, es ist ein Hund wie jeder andere auch. In dem Punkt, die haben mindestens genauso viel Freizeit und ich kenne keinen Assistenzhundehalter, der nicht besser auf, also nicht mindestens genauso gut auf den Hund aufpasst wie auf sich selber, weil letztendlich das halt für uns oft so wertvoll ist, dass der Hund uns Teilhabe und irgendwie einen halbwegs normalen Alltag ermöglichen kann und uns viele Dinge irgendwie erleichtert, dass wir einfach oft so unglaublich dankbar sind für den Hund, dass da mindestens eben genauso gut und danach geguckt und versorgt wird. Genau, und dazu gehören eben auch Pausen. Also der Hund ist zwar definitiv in Arbeit, wenn er quasi eine Kenndecke anhat, wo dann Assistenzhund draufsteht, dann sind die Hunde meistens auch nochmal konzentrierter. Aber genauso hat der Hund Pausen und darf zu Hause auch einfach Hund sein. Der darf genauso mal rumspinnen und genau, also auch da, ne, es ist ein Lebewesen. Wir kennen es von uns selber, manchmal haben wir einfach einen Tag, wo es nicht so gut läuft. Da kann es auch mal sein, dass der Assistenzhund mal ein bisschen unkonzentriert ist oder so, aber dann macht man halt nicht den Wocheneinkauf, sondern holt sich halt nur das Nötigste und dann ist auch wieder okay so. Also da wird schon sehr, sehr gut drauf geachtet, dass die Hunde auch Pause haben. Genau, und das, ja. Also mir ist einfach super wichtig, das so ein bisschen nochmal in die Breite zu tragen, dass die Hunde einfach super viel helfen und dass es eben diese Zutrittsrechte gibt, weil das ist oft ein Punkt, der im Alltag für uns wirklich Stress bedeutet, weil wir dann halt auch in Situationen, wo wir eigentlich schon kaum Energie haben und aber noch irgendwie zum Arzt müssen, dann halt noch anfangen müssen zu diskutieren und aufzuklären. Und das wäre einfach super schön, wenn da mehr Menschen einfach ein Bewusstsein dafür bekommen, dass die Assistenzhunde wirklich so gut ausgebildet sind, dass die halt das können und dass es halt auch ja, tatsächlich ein Recht ist, dass sie mitkommen dürfen.
Maike, ganz herzlichen Dank für dein Plädoyer für die Hunde. Das fand ich total überzeugend. Und ja, fürs Transportieren von diesen wichtigen Informationen. Ganz lieben Dank.
Sehr gerne. Danke dafür, dass ihr euch dafür die Zeit nehmt.
Soweit Maike, die seit langem mit einem Assistenzhund zusammenlebt, über die Definition von Assistenzhunden, Therapiehunden und deren Möglichkeiten und Rechte. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 13. Dezember 2024 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Zug schon abgefahren?
Jetzt der Ausgrenzung und Entrechtung etwas entgegensetzen.
Die Geflüchtetenredaktion Our Voice sendet seit 2017 mehrsprachig und selbstorganisiert. Da die Mitglieder der Redaktion meist nicht in Freiburg leben dürfen, brauchen wir Deutschland-Tickets.
Unterstütze die Bewegungsfreiheit und die freie Meinungsäußerung von Geflüchteten. Spende für ein Deutschland-Ticket.
Alle Infos auf rdl.de.
Weil Grundrechte für alle gelten.
Our Voice, die Stimme der Unsichtbaren.
Auf Radio Dreieckland.